So, liebe Gäste, ich denke, es ist 17 Uhr, Zeit für unseren Abschlussvortrag heute hier. Und Herr Heiko Stübner wird uns ein bisschen was über neue ARM System on a Chip erzählen, denke ich doch.
Genau. Bin ich eigentlich zu verstehen?
Oh Gott, ja. Ich habe es eingeschaltet, aber gibt es auch eine Lautstärke?
Also ich höre.
Ja, jetzt.
So. Wird das besser? Nee. Das ist die Lautstärke-Regelung?
Nee, eigentlich nicht. Oder? Schade. Oh, low Batterie. Da ist natürlich jetzt noch nicht mehr allzu viel.
Nochmal.
So? Ja, halbwegs. Ich muss nur den Kopf so nach links drehen. Okay, also willkommen zur Nachtschicht. Und wie gesagt, neue ARM-Processes im Mainline-Kernel. Das ist jetzt quasi ein Anschluss zu meinem Vortrag vom letzten Jahr, wo ich darüber gesprochen habe, welchen Teilen des Kernels man begegnet, wenn man das sich damit beschäftigen will. Und das will ich heute ein bisschen fortführen. Kurz zu mir. Ich bin Kernentwickler bei WQ, das ist eine spanische Firma, die Tablets und E-Reader herstellt und habe da 2008 mit dem OpenMoco Freerunner angefangen, mich mit Embedded-Systemen zu beschäftigen und bin eben der Maintainer des Rockchip System und Chip Supports im Mainline-Kernel. Deswegen ist das Ganze auch sehr Rockchip-lastig gerade, aber weswegen ich mich damit beschäftigt habe, ich habe im Jahr Ende 2012 lag halt bei mir auf Arbeit so ein Tablet rum. Und ich wollte einfach mal sehen, was gehört dazu, sowas in den Mainline-Kernel zu bringen. Also was muss man da machen? Und eigentlich wollte ich auch nochmal Plasma Active, hieß es damals noch, jetzt heißt es inzwischen Plasma Mobile, einfach auf diesem Tablet nutzen. Soweit ist es aber noch nicht. Sozusagen, das war eigentlich mal mein Ziel, wo ich mir in meinem Wahnsinn dachte, das kann nicht so schwer sein. Ja. Genau, das Ganze ist jetzt auch eher so eine Nähkästchenplauderei, eben was einem so dabei begegnet. Nicht unbedingt auf andere Sachen, andere Prozessoren übertragbar und eventuell etwas überbegeistert, weil das ist das mein Herzensprojekt seit 3 Jahren jetzt. Das ist jetzt quasi aus dem letzten Jahr, was ist ein System on Chip. Das ist der, also in dem Fall jetzt ein ARM-Kern, das ist der eigentliche Prozessorkern, der dann umgeben ist von Peripheriekomponenten, die zum Beispiel USB herstellen oder eben SD-Karten lesen können. Genau. Der ARM-Kern, das sind dann diese immer wieder gern erwähnten Cortex A9, A17 oder jetzt dann auch die 64-Bit A53. Und an diese Peripheriekomponenten, wie zum Beispiel MMC-Controller, SPI-Controller, sind dann eben Sensoren, Wireless-Chips, Buttons angeschlossen. In solchen Schematics für solche Geräte sieht das meistens dann so aus. Man sieht also da den Prozessorkern, die Peripheriekomponenten und die auf dem Board dann angeschlossenen weiteren Elemente. Das ist noch weiter der Rückblick aus dem letzten Jahr. Die ersten Schritte, was man halt machen muss, wenn man so ein. Ich habe sogar eins mit. Vorbereitet. Wenn man halt hier so ein Entwicklungsboard, wie man es gerne, wie es Dutzende davon gibt heutzutage, vor sich hat, was man halt machen muss, um einen Mainline-Kernel drauf zu starten. Man braucht zuerst eine serielle Konsole, weil grafische Ausgabe gibt es zu dem Zeitpunkt immer noch nicht. Man braucht die Infrastruktur, um den neuen Kernel überhaupt einzuspielen auf das Gerät, um ihn zu starten zu können. Und dann gibt es so Sachen wie Device Tree, Pin Control, I2C und eventuell sogar Display und so. Das sind also die einzelnen Sachen, die man so, einzelnen Komponenten, die man entwickeln muss. Genau. Wenn man das alles also hat, man hat ein Kernel-Tree auf GitHub liegen oder wo auch immer, mit den ganzen Sachen, es läuft alles, kommt dann der erste Schritt, das Ganze in den eigentlichen Mainline-Kernel zu bringen. Dazu gab es gestern so einen tollen Vortrag, wie werde ich Kernel-Hacker, der das eigentlich relativ gut erklärte. Man muss also diesen großen diese große Menge Änderungen, die an sich verschiedenen Stellen des Kernels Sachen implementieren, erstmal aufteilen pro Subsystem. Jedes Subsystem hat seinen eigenen Maintainer, den muss man dann die Änderung einreichen. Und genau, jeder Patch muss allein funktionieren. Und man braucht ein Gefühl für den Release-Zyklus. Der Kernel-Release-Zyklus ist ja, man hat dieses nach voller Release, die 4. irgendwas, was immer rot angekündigt wird. Danach beginnt das zweiwöchige Merge-Window, wo aus den Maintainer-Trees die Änderungen einfließen. Dann beginnt die RC-Phase, wo diese Änderungen stabilisiert werden und dann der nächste Kern freigegeben wird. Währenddessen werden nur Fixes angenommen in diesem Hauptkern und alle Änderungen wandern derweil in die Maintainer-Trees. Das heißt, man braucht immer, was sind es, 63 Tage von Release zu Release im Durchschnitt. Dabei ist dann auch wichtig, dass man Änderungen möglichst früh einreicht. Also nicht erst bei RC6 dann die große 20.000 Zeilen Änderungen auf die Mailingliste schicken und dann erwarten, dass es angenommen wird. Gerade weil manche Maintainer auch schon bei RC6 wirklich gar nichts mehr annehmen. Und eben man braucht Geduld. Bei Einreichungen schließt sich meistens eine Diskussionsphase an. Und wo dann halt Änderungen vorgeschlagen werden, wie man es besser machen könnte. Und dann braucht man meistens noch einen Durchgang. Genau. Wenn man also die ganzen Sachen wirklich im Kernel hat, dann bastelt man trotzdem ja immer noch weiter, man bastelt und entwickelt weitere Sachen. Und dann gibt es als nächsten Meilenstein, also war es jedenfalls für mich, wo so das große erhebende Gefühl, wenn man dann den ersten Patch von jemand anderem hat. Wenn wirklich jemand anders sich die eigene Arbeit ansieht, und auch das irgendwie gut findet und dann anfängt eben auch dran mitzuarbeiten. War halt hier Juni 2014, also nach ungefähr anderthalb Jahren, die ich da alleine drum rumgebaut habe, kam dann halt der erste Patch von jemand anderem, der dann den I2C-Controller implementiert hat. Das war dann schon so, hat es ein bisschen geschafft. Damit, wenn dann eben andere auch da beitragen, rutscht man dann quasi in die Maintainer-Rolle. Das ist ein automatischer Prozess, also man bewirbt sich nicht, man wird nicht ernannt, sondern man ist einfach Maintainer, wenn man sich mit den Sachen beschäftigt. Wenn halt die Pull-Request, ARM-SoC ist der Maintainer-Tree, wo sozusagen die ganzen prozessorspezifischen Sachen hingeschickt werden. Andere Subsysteme haben eigene Maintainer. Und als Sub-Arch-Maintainer, den man dann ist, sollte man dafür sorgen, dass auch alles zusammenpasst. Also wenn es eine Änderung für den I2C-Controller gibt, sollte man eben auch gucken, dass es auch funktioniert, weil der I2C-Maintainer zum Beispiel, der hat nicht die Hardware, der kann es nicht testen, der kann nur sagen, das sieht halbwegs gut aus, sodass man als Sub-Arch-Maintainer dann eben auch gucken müsste, dass das funktioniert. Dabei ist die menschliche Seite extrem wichtig. Es gibt viele verschiedene Charaktere in der Linux-Community. Die einen sind total handzahm, manche sind etwas, schwierig nicht, aber sozusagen etwas unkommunikativer. Und es geht auch wirklich darum, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Wenn also zum Beispiel die ARM-SoC-Maintainer meine Pull-Requests bekommen, dann ist es günstig, wenn sie schon ein gewisses Vertrauen zu mir haben, weil dann wissen sie, dass sie können das nehmen und müssen nicht noch ganz viel Zeit darauf verwenden, dass noch zu kontrollieren. Und eben auch zur Vertrauensbasis gehörig, man sollte erreichbar sein. Also man sollte auch, wenn man Mails, man wird in den Mails immer als CC gesetzt und sollte dann auch, wenn es einen betrifft, reagieren und sich darum ein bisschen kümmern. Nochmal zur Verdeutlichung, die Hierarchieebene im Kernel. Man hat halt die einzelnen Entwickler hier unten, die zum Beispiel Patch an den Maintainer, das wäre jetzt meine Position hier, schicken. Oder auch an die Block-Pin-Control, was auch immer Maintainer. Ich sende meinen Pull-Request in ARM-Sock und während des Merge-Windows war noch dann alles in diesem Tree hier oben. Wie ich sagte, es gibt verschiedene Maintainer-Typen. Die eine Variante ist, die machen ein Review und sagen einfach nö und lassen es dann neu senden. Was gerade bei Kern-Subsystemen mit Hunderten oder noch mehr Patchen pro Release dann einfach essentiell ist. Und ich halte es zum Beispiel immer so, dass ich wenn es kleine Sachen sind, dann ändere ich die meistens noch selber, ohne jetzt dem Einsender dann in langen Worten zu erklären, wie ich es gerne hätte. Wenn es dann schneller ist, dass ich es halt selber mache. Genau. Der nächste Punkt ist die Community. Es gibt zum einen diese Mainline-Community, was eben zur Mainline-Rolle gehört. Dann gibt es aber zu den Prozessoren, eigentlich zu jedem ARM-Prozessor, gibt es immer schon eine bestehende Community, die sich damit beschäftigt, mit den Android-Releases und diesen Vendor-Kerneln, die es da immer gibt, daran rumzubasteln, um zum Beispiel neue Android-Versionen darauf zu bringen. Und die sind dann zum Beispiel eben auch dafür, die haben im Allgemeinen dann schon diese ganzen Tools reverse-engineert, die man braucht, um da überhaupt Kernel drauf zu starten oder drauf zu bringen. Hier ist es dann auch wichtig, sich selber irgendwie zu finden, sozusagen wie man mit der Community interagieren möchte. Die eine Variante ist, ich habe es mal despektierlich Multityp genannt. Wir haben in der Rockchip-Community gibt es einen, der sich da wirklich, wirklich ganz rührend drum kümmert, um jeden, der einen Kernel flashen möchte, der dann aber auch wirklich ab und zu sehr frustriert daherkommt, aber dann trotzdem mal weitermacht. Es ist schön, dass er da ist. Missionar war ich zuerst, der alle versucht, davon zu überzeugen, dass das total toll ist, was dann aber an der Anwendererwartung scheitert. Der Anwender mit seinem Android-Tablet, der möchte halt das Ding nutzen, dem interessiert das nicht, wenn jetzt plötzlich USB geht oder irgendeine esoterische Komponente. Der möchte das im Ganzen nutzen. Deswegen bin ich jetzt dann eher zur dritten Seite, zur dritten gewandert. Ich lasse alle machen und ich teile meine Schaufel gern im Sandkasten. Wenn also jemand daherkommt und am Mainline-Kernel arbeiten möchte und schon weiß, wie man einen Kernel kompiliert, dann gern. Aber eben, ich habe es mir abgewöhnt, zu versuchen, Leuten zu erklären, wie sie Kernel kompilieren oder den Kernel flashen oder irgendwas in der Richtung machen. Und das war der Rockchip-Status 2014, bevor als das alles noch ein Hobbyprojekt war. Man sieht sehr schön, genau. Die grünen Sachen sind die funktionierenden Sachen und roten und der AK 3066 und 3188, das sind die Sachen, an denen ich so gearbeitet habe. Die anderen drei sind Sachen, die ich mir angeguckt habe, und um zu sehen, wie sinnvoll oder wie weit kann man da kommen. Und an der Stelle eben Mitte 2014 kam es dann so eine gewisse Wende, nämlich ich hatte das erste Mal Kontakt mit Rockchip selber. Gerade die chinesischen Prozessorhersteller, die reden im Allgemeinen mit gar niemandem. Und also man kann da Mails hinschreiben, wie man möchte, die sprechen nicht mit einem, so als dahergelaufene Entwickler, bekommen die Mainline-Aktivitäten aber schon irgendwie mit. Gerade beim 3288, das war der Prozessor, den sie damals gerade entwickelt haben, habe ich gesehen, Teile deren Codes basierten auf meinen Entwicklungen. Aber wenn man sie dann nicht irgendwie instruiert oder wenn sie da so in ihrem Kämmerlein vor sich hin werkeln, dann sah das dann trotzdem wieder schlecht aus und brauchte Nacharbeiten. Und die Prozessorhersteller merken aber auch an irgendeiner Stelle oftmals, dass es Vorteile hat, Code im Mainline-Kernel zu haben. Denn gerade wenn der Hersteller alleine in seinem Büro da vor sich hin arbeitet, gibt es kein Code-Review. Jeder schreibt einfach seinen Treiber, bis es einmal funktioniert, dann wird es da aufgenommen und vergessen. Und das führt dann auch dazu, dass man eben, wie es bei Android üblich ist, man hat die Android-Version 1, die diesen Kernel verwendet, und das Ganze ist dann alles nicht portierbar auf die nächstfolgende Android-Version, weil das eben komplett außerhalb des Kernels ist und auch der nächste Prozessor dann alles komplett neu macht. Also der Kernel-Code des Prozessors. Wobei trotzdem neue Prozessoren dann meistens die selben oder ähnlichen Komponenten verwenden. Genau. Und ganz wichtig ist eben auch, dass die prozessorspezifischen Änderungen bei neuen Kernel-Releases im Mainline-Kernel mit angepasst werden. Also wenn irgendwer im Mainline-Kernel eine größere Änderung macht, dann ist es seine Aufgabe, sicherzustellen, dass alles weiterhin lauffähig bleibt. Wohingegen dann, wenn der Prozessorhersteller in, was weiß ich, Kernel 3.10 dann abgezweigt ist und seine ganzen Sachen dann da außerhalb gepflegt hat, wenn er dann plötzlich auf 4.0 updaten will, dann wird das im Allgemeinen nicht funktionieren, weil sich halt der größere Teile des Kernels halt bis dahin schon geändert haben. Und dann muss er halt die ganze Arbeit nochmal machen. Deswegen ist das im Allgemeinen nicht passiert. Weil gerade bei älteren Prozessoren ist es ja so, der Prozessor ist bereits verkauft und durch den nächsten ersetzt. Das heißt, es macht für den Hersteller ja im Prinzip keinen Sinn, sich da noch mit zu beschäftigen. Wenn man dann aber Kontakt mit dem Prozessorhersteller hat, kommen dann plötzlich auch deren Entwickler dazu, die eben bisher keine Erfahrung hatten mit Peer Review, dass ihnen plötzlich jemand sagt, dass Sachen anders gemacht werden sollten. Das heißt, als Maintainer hat man dann auch quasi die Aufgabe, dann so ein bisschen die Hersteller, Entwickler dann auch daran heranzuführen, wie man richtig entwickelt. Und nicht einfach so, wie es gerade nach Gefühl geht. Und es hat natürlich auch Gründe, warum sich Hersteller damit beschäftigen. Sogenannter Market Demand ist inzwischen auch existent. Bei den ganzen Android-Geräten hat es keinen interessiert, aber bei anderen Projekten ist es manchmal sogar so, dass ein Mainline-Kernel vorausgesetzt wird. Gerade weil eben der Mainline-Kernel wartbarer und stabiler ist. Und was ich bei Rockchip festgestellt habe, deren Entwickler, nachdem sie das jetzt kennengelernt haben, sie finden das auch gut. Sie machen das auch selbstständig weiter. Ich habe inzwischen Patches gesehen, wo sie wirklich dann einfach irgendwelche Sachen mal aufgeräumt haben, die nichts direkt mit ihnen zu tun hatten. Es ist dann schon schön zu sehen, dass es ihnen dann auch gefällt. Dass sie es nicht nur irgendwie aus purem Zwang machen. Genau. Der nächste große Meilenstein wäre dann das erste Gerät. Es gibt zwar dann halt sowas, das sind dann die halt schon den einen Kernel benutzen, aber irgendeinen verbastelten Android-Kernel. Wenn dann das erste Gerät kommt, was im weitesten Sinne Mainline-Code verwendet, ist es dann auch noch wieder was anderes. Genau. Denn kein mobiles Gerät. Der Kernel ist dann aber trotzdem meistens irgendwie ähnlich. Mainline ähnlich, aber trotzdem nicht ein echter Mainline-Kernel, weil eben kein mobiles Gerät nutzt wirklich einen echten Kernel, weil im Allgemeinen der Review-Prozess für manche Sachen dann doch zu langsam ist. Das heißt, wenn Firmen innerhalb von einem halben oder einem Jahr ein Gerät auf den Markt bringen wollen, ist es oftmals so, dass dann manche Review-Prozesse sich dann doch länger hinziehen als das. Und eben das erste Gerät war eine relativ große Familie von Rockchip-basierten Chromebooks, die sich scheinbar auch in Amerika relativ gut verkaufen. Und das Schöne an Chrome OS, also Chrome OS ist so ein Betriebssystem von Google, was aber mit Android nichts zu tun hat. Es hat einen komplett eigenen Unterbau, das auf Gentoo, glaube ich, aufbaut. Und es ist wirklich sehr mainline-nah. Das heißt, Google setzt voraus, dass die Prozessorhersteller ihre Sachen in den Mainline-Kernel bringen, bevor es in dem Produkt genutzt werden darf. Das ist halt anders als bei Android, wo es wirklich dann der Kernel einfach abzweigt und dann die ihr Süppchen kochen. Und die halten den Kernel, die Hersteller alle an einer ziemlich kurzen Leine, da in dem Review-Prozess alles muss durch dieses zentrale Google-Repository durch. Genau. Und eben Google unterstützt auch das Upstreamen von zentralen Komponenten relativ gut. Noch dargestellt, genau, ja. Sozusagen der Android-Entwicklungsprozess ist quasi Mainline-Kernel, dann das Android-Release, weiß ich nicht, Lollipop, was auch immer. Dann bastelt da der CPU-Hersteller sein Zeug rein, dann bastelt da der Gerätehersteller sein Zeug rein und dann kommt da ein Gerät bei raus, was dann wahrscheinlich nie wieder geupdatet wird. Mit dem nächsten Release dann genauso. Bei Chrome OS ist es dann eben anders, das ist halt, die zweigen auch ab, weil eben kein Gerät nutzt den echten Mainline-Kernel, bringen aber eben alle Änderungen, die sie haben, auch wieder in den Mainline-Kernel. Das heißt, sollten sie irgendwann mal den Kernel updaten wollen, ist die große Masse der Änderungen schon vorhanden. Das ist dann das, was mich das letzte Jahr so beschäftigt. Das ist dann so ein Spezialfall, wo eben der Review-Prozess wirklich ewig dauert. Der DisplayPort-Controller, das ist also bei vielen Geräten, wird so ein Display des Laptops auch als über den DisplayPort angeschlossen. Und Im Rockchip-Fall ist er verwandt mit derselben Komponente in Exynos-Prozessoren von Samsung. Das heißt, dort ist eine Verallgemeinerung des Treibers nötig, weil es ist nicht wirklich erlaubt, den Treiber zweimal zu haben für dieselbe Komponente von dem einen Hersteller, von dem anderen Hersteller, sondern es muss ein gemeinsamer Treiber werden. Und das Problem daran ist aber, sobald diese Verallgemeinerung wieder eingereicht wird, hat es schon irgendwer geschafft, an dem Exynos-Treiber dran rumzubauen, sodass es nicht mehr funktioniert. Und das dauert also jetzt wirklich schon ein Jahr. Aber ich hoffe auf jetzt in nächste Woche, direkt nach RC1, dann sofort, dass das sofort einfließt, eh wieder irgendwer kommt. Und eben dann der Vergleich, wir sind jetzt, nach dieser Rockchip-Chromebook-Entwicklung, sehen wir hier den 3288, alles schön grün. Besonderheit ist immer der NAND-Controller, hat Rockchip irgendeine super geheime Sache implementiert, wo sie da drauf sitzen wie auf so einem Staatsgeheimnis. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch nie mehr unterstützt werden. Aber heutzutage nutzen eigentlich die meisten irgendwie Consumer-Systeme eMMC-Karten. Das heißt, es ist auch nicht ganz relevant. Und man sieht den ersten 64-Bit. Und dann eben als nächster Schritt, was dann wieder ein bisschen mehr ist, der erste Prozessor, der auf der Medienarbeit aufbaut. Bei dem 3288 in den Chromebooks war es so, es gab diesen Android-Kernel-Tree schon, der war schon fertig. Es gab auch schon Geräte da, basierend darauf. Es wurde im Prinzip alles nochmal implementiert für den Mainline-Kernel. Das heißt, an der Stelle, die Android-Versionen selber werden trotzdem wieder nicht aktualisiert, weil es gibt keine Migration auf diesen Mainline-basierten Code, sondern wir pflegen einfach zwei Kernel-Versionen gleichzeitig. Und eben jetzt findet sich gerade der RK3399 in der Entwicklung. Das ist der erste Prozessor, wo sich auch Rockchip gesagt hat, wir basieren das auf Mainline. Sie haben jetzt wirklich angefangen und das Interessante ist, sie machen jetzt einen auf Intel. Das heißt, wir hatten die ersten Patches bereits im Mainline-Kernel, bevor der Prozessor überhaupt angekündigt wurde. Sie haben also eine sehr schöne 180-Grad-Drehung gemacht an der Stelle. Und ich bin gespannt, wie das so weitergeht. Genau. Den haben wir noch nicht erreicht. Das ist dann sozusagen, das wäre dann schön, wenn man einfach wirklich wie auf einem normalen, weiß ich nicht, Laptop-Rechner, was auch immer, dann einfach irgendeinen Kernel nehmen kann, um dann darauf einfach Linux zu starten. Das heißt, aktuell ist es immer noch so, man braucht immer noch einen quasi Vendor-Kernel mit ein paar zusätzlichen Patchen, um da eine funktionelle Sache drauf zu bekommen. Eben zum Beispiel eben den DisplayPort-Controller für die Chromebooks. Oder auch Sachen wie, was immer noch in der Diskussion ist, Video for Linux. Zum Dekodieren von Videos sind diese ARM-Prozessoren meistens etwas zu schwach, um das wirklich in Software zu machen. Das heißt, sie haben spezielle Hardware-Blöcke im Prozessor selber, der das spezialisiert machen kann. Und da ist noch etwas Diskussionsbedarf, bis das halt irgendwann kommt. Und natürlich der ganz große wehtuende Teil, die 3D-Beschleunigung. Also Mali und Powerfile, also ist vielleicht ein Begriff, das sind diese GPU-Komponenten, die 3D-beschleunigte Sachen produzieren können. Und da sitzen einige Hersteller drauf, wie auch so auch immer so ein Staatsgeheimnis. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel von Qualcomm den Adreno. Da hat sich ein Radhead-Entwickler damit beschäftigt, den zu reverse-engineeren. Und inzwischen ist es soweit, dass auch Qualcomm scheinbar darauf umgestiegen ist. Oder eben auch der Ed Nuffield, an dem zum Beispiel Pangotronics arbeitet, die da unten einen Stand hatten, eine Demo, der eben auch den Vivante reverse-engineert hat. Wobei ich nicht weiß, ob da Freescale schon umgestiegen ist oder noch Angst hat. Ja. Und dann sieht man eben dann noch, das ist der Stand aktuell. Sozusagen hier ist der 3288 halt nicht weiter verändert, aber es ist hier noch einer dazugekommen, wo Rockchip selber den Prozessor-Support beigesteuert hat, weil sie einfach Kunden hatten, die das verlangt haben. Die haben Mainline verlangt. Die haben gesehen, auf dem einen Prozessor ging das Und dann haben sie sich gesagt, wollen wir auch. Wir wollen euren Vendor-Team nicht. Genauso der 336 hier vorne, das ist. Das war er hier. Und dann eben hier der 3,5. Der AK3868 war an der Stelle auch schon wieder ein Spezialfall. Also der erste 64-Bit-Prozessor von denen. Als ich sie angefragt hatte, wie sieht es aus, wollte damit weitermachen, hieß es erst noch, nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Wir wollen, also sozusagen, wir gehen wieder zurück zu unserem alten Entwicklungsmodell. Aber inzwischen ist es so, dass auch Rockchip für diesen Prozessor Sachen beisteuert. Gerade weil ich das Gefühl habe, sie nutzen das quasi als Testumgebung für den ganz neuen. Weil der an der Stelle teilweise noch, glaube ich, als Chip noch gar nicht fertig war. Ja, ich sehe, ich nehme mit meinen Folien durch und bin zu zeitig. Gut. Fragen?
Ja, hallo. Ich kenne das so ein ähnliches Problem auch aus dem WLAN-Treiberbereich und den ich da kenne, der sagt auch, naja, man muss irgendwie versuchen, mit den Herstellern zu reden, dass die genau das machen, das in den Mainline-Kernel reinzukriegen oder die dazu, die Hersteller dazu bekommen, das in den Mainline-Kernel reinzubringen. Hast du da irgendwelche Rezepte, wie man da rankommt, eventuell auch aus Customer-Sicht?
Man muss sich quasi einen großen Bruder suchen, den man fetzen kann. In dem Fall, es war wirklich bei Rockchip waren es die Chromebooks. Wenn man wirklich bei Google an der Hand hat und die das einfach voraussetzen und man diesen Deal einfach haben möchte, dann spuren die einfach. Man muss einfach im Prinzip groß genug sein oder jemanden kennen, der groß genug ist. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Danach geht das, wie man gesehen hat, irgendwie so halbautomatisch. Wenn sie es einmal kennengelernt haben, dass das geht, dass das funktioniert, dann finden sie auch heraus, das ist toll. Aber wenn die da in ihrem chinesischen Kämmerlein sitzen, dann eher nicht so.
Als du die SoC-Portierung gemacht hast, hattest du irgendwelche Datenblätter zur Verfügung gestellt bekommen oder woher wusstest du, wie du was implementieren musst?
Ich hatte ein Android-Vendor-Tree. Also ich habe die erste Zeit habe ich wirklich einfach in diesem Android-Tree, das war ein 3.0 irgendwas, da einfach dann geguckt, wie machen die das und dann daraus sozusagen da die äquivalente Funktion abgebaut. Beim Clock-Controller war es so, da habe ich sogar mir dann ein Register-Map geschrieben. Habe also sozusagen durchgeguckt, wie sehen die Clocks aus, weil das waren 150 Kilobyte C-Datei, die das beschrieben hat, das konnte man nicht wirklich nachschlagen. Habe dann also über Weihnachten 2012 dann sozusagen so eine Registermap gebaut, um da überhaupt zu sehen, was da passiert. Jetzt, heutzutage ist es jetzt einfach. Wenn man sozusagen die Hersteller dann im Boot hat, dann kriegt man auch Datenblätter und Manuals dafür. Das ist dann deutlich komfortabler. Ich habe auch irgendwann mal überlegt, ich würde es, glaube ich, nicht nochmal machen.
Ja, zu dem Thema SoCs, gibt es jetzt eigentlich schon SoCs, die schon einen funktionierenden 3D-Grafik-Stack haben?
Also Vivante und also sozusagen alles mit einem Vivante oder einem Adreno-Chip?
Die unterstützen halt auch das OpenGL, was weiß ich. Wäre dann in dem Fall ES2 mindestens.
Das ist das Schöne, wenn du einen freien Softwaretreiber hast. Mesa kann nicht unterstützte Elemente emulieren. Du kriegst also auf einem Adreno und einem Vivante, glaube ich auch, hin, echtes OpenGL laufen zu lassen, weil der einfach die fehlenden Sachen emulieren kann. Die der Chip nicht in Hardware kann. Wohingegen die bei ganzen Mali- und PowerVR-Sachen hast du im Allgemeinen also einen Binary-Treiber, der dann wirklich auf dieses, der dann die lib-GLES irgendwas ersetzt. Und dann wirklich auf die Bildfunktion beschränkt ist, der emuliert also nichts. Und funktioniert auch meistens nicht wirklich richtig.
Gut, wenn es weiter keine Fragen gibt, dann sagen wir nochmal vielen Dank an den Referenten. Und auch vielen Dank, dass Sie die Chemnitzer Linux-Tage besucht haben. Es ist noch ein bisschen Zeit, denke ich, vielleicht auch noch individuell ein Gespräch zu suchen. oder auch nochmal durch unsere Ausstellung zu gehen.